Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Herzlich willkommen. Bei vielen Menschen geht es gerade ganz schön stressig zu, besonders so kurz vor Weihnachten. Welche Strategien gibt es, um sich nicht vom Trubel und der täglichen digitalen Informationsflut im Job oder Studium mitreißen zu lassen? Das ist unser Thema in der nächsten Stunde. Tja, zurzeit pfeift so mancher aus dem letzten Loch, salopp gesprochen. Die letzten Klausuren müssen bewältigt werden, im Job knubbelt sich alles, denn an den letzten Tagen des Jahres müssen noch Aufgaben abgeschlossen werden und dann wartet da auch noch das Weihnachtsfest mit all den Erwartungen für eine schöne, harmonische und friedliche Zeit. Wie kann man da im Job oder Studium gelassen bleiben und die innere Balance bewahren? Nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Dieser Frage gehen wir heute in Campus und Karriere nach. Und meine Kollegin Theresa Bohrer hat sich vorab schon mal an der Kölner Universität umgehört, wie dort die Menschen eigentlich Entspannung finden.
Ich mache Yoga. Das entspannt mich tatsächlich und ich komme einfach runter. Ich merke so ein bisschen, dass ich abschalte, dass ich alles um mich herum vergesse.
Dann trinke ich zum Beispiel einen Kaffee oder lese die Zeitung.
Dann gehe ich ins Fitnessstudio einfach Sport zu machen oder ich gehe in den Park spazieren.
Fahrradfahren und Gartenarbeit.
Klavier spielen. Das lässt mich irgendwie so alles andere vergessen und einfach so voll in eine andere Welt abdriften.
Meditieren, ne? Achtsamkeit ist ja der neue Sport. Es ist entspannt tatsächlich, ne? Also es fühlt sich ein bisschen so an, wenn man morgens aufsteht und ausgeschlafen ist, so. Also auch nach 20 Minuten.
Mit dem Hund rausgehen. Man ist so für sich mit dem Tier draußen in der Natur und das beruhigt und entspannt.
Ja, also jeden Morgen eine Stunde Meditation. Anders geht's, glaube ich, nicht. Das ist eigentlich sehr anstrengend erstmal, weil sich zu erden ist gar nicht so einfach, wie man meint. Also man ist nicht direkt auf so Entspanntmodus, ne? Also es dauert manchmal eine Zeit und mal klappt's besser, mal nicht so, wie beim Sport halt, ne? Und Übung macht den Meister, ne?
Tja, Übung macht den Meister. Da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal ganz unterschiedliche Wege gehört, wie Menschen gerade auch in Zeiten der digitalen Reizüberflutung und Informationsüberflutung ihre Entspannungsinseln finden. Einige Stichwörter wurden genannt, denen wir heute auch noch nachgehen möchten. Yoga, Achtsamkeit, Meditation. Wenn Sie sich gerne beteiligen möchten und vielleicht erzählen möchten, wie Sie Entspannung finden im Alltag, dann können Sie sich gerne melden. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Da können Sie auch gern Ihre Telefonnummer hinterlassen und wir rufen Sie dann zurück. Aber jetzt stelle ich Ihnen erstmal meine Gäste vor. Bei mir im Studio sitzt Karin Krudop. Sie ist MSBR-Ausbilderin für den deutschsprachigen Raum. Das steht für Mindfulness-Based Stress Reduction. Grüße Sie erstmal.
Ja, hallo.
Von Frankfurt aus zugeschaltet ist Dr. Rainer Frey. Er leitet ein Lehr- und Forschungsprojekt zur Einführung von Selbstreflexion und Meditation im Bildungsbereich an der Frankfurt University of Applied Sciences. Grüße Sie, Herr Frey.
Ja, hallo.
Und Michael Fischer sitzt bei ihm, ebenfalls von der Frankfurter Hochschule. Und er studiert soziale Arbeit und hat eine feste Meditationsgruppe, die Herr Frey leitet. Da hören wir im Laufe der Sendung natürlich auch noch einiges dazu. In Hamburg begrüße ich Carola Kleinschmidt. Sie ist Expertin für Burnout-Prävention. Grüß Sie, Frau Kleinschmidt.
Hallo.
Aber jetzt fangen wir vielleicht erstmal hier an, Frau Krudop, in ich habe es eben gesagt, Mindfulness-Based Stress Reduction, das ist ja so eine Art Programm, sage ich jetzt mal, um Stress besser bewältigen zu können. Erklären Sie uns das doch erstmal so ein bisschen.
Ja, das ist wirklich ein sehr klar strukturiertes Programm über 8 Wochen. Und Jon Kabat-Zinn hat es, ein amerikanischer Forscher, entwickelt, Ende der 70er Jahre. Und also auch das zum Beispiel ist was Besonderes, dass heute, jetzt haben wir 2019, das Programm noch zu 90% genauso ist, wie er es geplant hat. Und ich glaube, das größte Geschenk, was er für uns gemacht hat mit diesem Programm, ist, dass es einmal säkular ist. Also, dass ich nicht irgendeiner Religion angehören muss. So, das war seine Motivation, den Zugang wirklich allen Menschen zu ermöglichen. Dass es Praxis gibt, also formale Praxis, das ist der Bodyscan, Sitzmeditation, Körperübungen. Und aber was wichtig ist, eben die Übertragung in den Alltag. Mhm. Also die formalen Übungen sind da, um diese Qualitäten zu kultivieren. Aber letztendlich geht es darum zu gucken, wie hilft mir das im Alltagsstress.
Mhm, aber jetzt haben wir noch nichts zum Programm gehört, wie das eigentlich aussieht.
Ja, es sind 8 Termine. Jeder Termin hat 2,5 Stunden. Und es gibt einen Praxistag über 6 Stunden, wo immer Übungen praktiziert werden. Und ich glaube, das Besondere ist, dass es Vorgespräche gibt, wo geklärt wird, mit den Teilnehmern zu schauen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, was ist der Anlass, die Erwartungen. Und dass die an dem Kurs teilnehmen, für sich die Vereinbarung treffen, jeden Tag zu praktizieren.
Praktizieren heißt was?
Eben zum Beispiel den Bodyscan. Also es gibt in dem Programm Audioaufnahmen und die werden dann beim ersten Termin zum Beispiel wird der Bodyscan, das ist eine liegende Körperwahrnehmungsübung, praktiziert. Und dann nehmen die Teilnehmenden die Audios mit nach Hause und praktizieren jeden Tag. Das heißt, die Übungen sind so 40 bis 45 Minuten lang. Und bei der dritten Sitzung kommen Körperübungen aus dem Yoga-Bereich. Auch da gibt es wieder Audios. Und im fünften Termin die Sitzmeditation. Das heißt, John Kabat-Zinn hat es wirklich so entwickelt, dass es 3 Tore gibt in dieses Feld von Achtsamkeit. Einmal eine liegende Übung, Achtsamkeit in der Bewegung und eben in der Sitzhaltung.
Jetzt haben wir eben von einem der Studierenden gehört, Achtsamkeit ist der neue Sport. Kann man das so nennen?
Ja, es ist, Achtsamkeit ist wirklich in aller Munde. Und ich glaube, weil es einfach in dieser Gesellschaft, die ja sehr schnelllebig ist, die Digitalisierung und ich glaube auch Globalisierung dazu beiträgt, dass die Menschen eine Sehnsucht haben nach diesem Innehalten. Und ja, und ich glaube, dieses Programm trifft einfach diesen Aspekt, weil ja auch die, also diese Verbindung von Achtsamkeit und Stressbewältigung sehr alltagsorientiert ist.
Aber sagen Sie uns trotzdem mal, oder kann man das überhaupt sagen? Was ist Achtsamkeit? Ist das vorsichtig sein? Oder?
Ja, das ist oft so ein Missverständnis. Nein, das, was wir üben in der Achtsamkeit, also ist dieses im Moment sein. Ja, und ich habe meine Klangschale mitgebracht. Vielleicht einmal, dass so ein Geschmack oder so eine Idee entsteht, was es sein könnte.
Okay, lassen wir uns jetzt mal drauf ein.
Ja. Ja, das Erste, was wir immer wieder machen, ist zu schauen, wie ist gerade meine körperliche Wahrnehmung? Kann ich wahrnehmen die Sitzfläche? Stehen die Füße auf dem Boden? Aufrichtung? Das heißt, mir einen Eindruck verschaffen, wie bin ich jetzt gerade körperlich anwesend? Vielleicht gibt es Wärme, Kälte, Druck, Kontakt. Und dann auch zu schauen, die innere Landschaft, gibt es vielleicht gerade Gedanken, die sich denken? Vielleicht gibt es ein Thema, was mir nachhängt oder mich beschäftigt. Vielleicht sind die Gedanken kreuz und quer, vielleicht ist es recht ruhig. Und dann einmal schauen, in welcher Gestimmtheit sitze ich hier? Vielleicht Aufregung da oder Interesse, Müdigkeit. Und schauen, darf alles so sein, wie ich es wahrnehme? Oder bemerke ich, dass vielleicht ein Gedanke kommt, es sollte anders sein? Dann das bemerken. Und dann kann inmitten all dieser Phänomene, die unser Leben ausmachen, auch nochmal die Aufmerksamkeit auf die Atembewegung gerichtet werden. Das heißt, der Atem kommt und geht in seinem eigenen Rhythmus und die Einladung ist, nichts machen zu müssen, einfach da sein und Atem geschehen zu lassen.
Und das war jetzt die Achtsamkeitsübung, die wir alle mitmachen durften, angeleitet von Frau Krudup. Dankeschön. Das heißt, Achtsamkeit bedeutet, erstmal alles Mögliche auch wahrzunehmen.
Genau.
Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist oft, da gibt es oft das Missverständnis. Es wird oft verwechselt mit Entspannung. Entspannung geschieht. Was wir aber mit der Achtsamkeitspraxis üben, ist letztendlich zu schauen, egal was da ist, ob es angenehm ist. Also wir nehmen gerne wahr, wenn Freude da ist, wenn wir uns körperlich wohlfühlen, wenn wir Vogelgezwitscher hören, alles Sachen, die wir angenehm empfinden. Aber was ist in dem Moment, wo zum Beispiel Schmerz da ist, wo Stress da ist, wo vielleicht Konflikte sind, Streit, wo Lärm ist. Da ist unser Geist reagiert auf, dass er es nicht haben will. Und das ist das, was wir erforschen, weil letztendlich, wenn wir Achtsamkeit üben, heißt es, wenn ich zum Beispiel gerade im Stress bin und innehalte, so wie wir es gerade gemacht haben, dann merke ich vielleicht, das Herz rast, es gibt ganz viele Gedanken, vielleicht katastrophierende Gedanken. Und die Achtsamkeit sagt, okay, kann ich mich dem zuwenden? Ist es okay, wenn es da ist? Und oft ist unsere Bewertung, nein, ich will es nicht haben, es soll anders sein, ich möchte entspannt sein. Aber wenn es gerade da ist, dann ist es gerade da. Das ist die Herausforderung. Und das, was wir üben, ist eigentlich so ein bisschen unsere Komfortzone zu verlassen und zu schauen, kann ich auch mit Schwierigem in Kontakt sein.
Jetzt würde mich interessieren, Herr Dr. Frey, Sie leiten ja auch eine Meditationsgruppe an der Frankfurt University of Applied Sciences. Gehen Sie da ähnlich vor, wie wir das jetzt gerade von Frau Krudup gehört haben?
Wobei ich hinzufügen muss, es ist ja nicht nur eine Meditationsgruppe, sondern ein ziemlich umfängliches Projekt an unserer Hochschule. Und da gucken wir natürlich jetzt nicht nur auf eine Meditationstechnik, da sind sich alle im Grunde gleich. Ne? Also dass man achtsam ist, in die Schweigsamkeit geht, in die Leere geht. Aber wir schauen auch auf die europäische Geschichte und gucken, da gibt es seit 2000 Jahren im Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus ganz viele Ansätze, die wir säkular übernehmen wollen. Und die trainieren wir. Und also alles, was Frau Krudup gesagt hat, ist im Kern natürlich auch bei uns dabei. Wir verstehen es halt nur etwas weiter. Also zum Beispiel der Moment der Einheit, dass wir die Gedanken loslachen lassen, jenseits der Gedanken gehen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, weil das führt zu einer gewissen Desidentifikation mit Gedanken und Gefühlen. Und da will ich dann später nochmal drauf eingehen, wohin das führt. Denn das wollen wir als Persönlichkeitsschulung tatsächlich im Bildungssystem einführen.
Aber vielleicht bleiben wir einfach erstmal nochmal bei der Meditationsgruppe. Das finde ich ganz interessant, weil wir so gerade so konkret auch so ein bisschen gelernt haben, was heißt das eigentlich, Achtsamkeit? Und ehrlich gesagt, als ich das eben so hörte, da habe ich gedacht, Mensch, das ist aber gar nicht so einfach. Also man kann ja schön sagen, ruhig bleiben und da sind jetzt all die wirren Gedanken da und mein Körper möchte jetzt eigentlich ganz woanders hin und da ist ja ganz viel, was da passiert und dann ruhig zu bleiben, finde ich eine Herausforderung.
Das ist eine ganz große Herausforderung. Das berichten uns unsere Studierenden auch jedes Semester. Also jedes Semester haben wir ja nicht nur eine Gruppe, sondern einen ganzen Kurs in unserem Studium Generale. Und gerade die Hindernisse am Anfang, die stehen natürlich ziemlich im Zentrum. Also das fängt schon damit an. Also finde ich überhaupt die Zeit im hektischen Alltag. Das ist ein ganz großes Hindernis. Wenn ich mich hinsetze, wie werde ich dann mit meinem Wust an Gedanken, der meinen Kopf ja ständig kreisend durchzieht, wie werde ich die losen? Wie komme ich zu meinem Ankerpunkt Atem zum Beispiel? Und das ist tatsächlich eine Sache von Übung, Übung, Übung. Deswegen geben wir unseren Studierenden da auch immer auf, übt das zu Hause. Es müssen jetzt nicht 30 Minuten sein, auch nicht 20, 10 genügen vielleicht, aber stetig dran arbeiten. Immer wieder die Übung für sich durchführen.
Michael Fischer, Sie sind einer der Studierenden in der Meditationsgruppe. Das heißt, Sie machen das jetzt täglich?
Genau. Also ich gehe wöchentlich in unseren Meditationsgruppe bei Herrn Frey und ich praktiziere Meditation und Yoga auch täglich. Und mir hat es einfach extrem geholfen, mit meinen Gefühlen als auch mit dem ganzen Stress vom Alltag einfach auch besser umzugehen. Und ja, genau, also anfangs ist es wirklich schwer oder es dauert erstmal ein bisschen, bis man überhaupt in die Lehre hineinkommt. Und da kann ich auch jedem nur raten, es reichen am Anfang auch 5 Minuten, 10 Minuten, man muss nicht lange meditieren. Genau, also es reicht da wirklich ein kurzer Zeitraum und dann kann man das natürlich dann auch erweitern so und dann kann man auch eine halbe Stunde meditieren, man kann seine 90 Minuten Yoga machen. Ja, genau, und das Ziel davon ist eigentlich auch mehr im Leben zu sein, mehr im Hier und Jetzt zu sein, nicht immer nur in seinen Gedanken zu sein und sich nicht direkt damit zu identifizieren, wie Herr Frey schon gesagt hat, sondern einfach das, was da ist, von einer gewissen Distanz zu betrachten und genau, dann lernt man auch viel besser damit umzugehen.
Das hört sich jetzt so theoretisch, finde ich, relativ einfach an. Man ist dann so frei von Gedanken. Wenn ich aber gerade vor dieser Sendung habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die große Schwierigkeiten haben, sich hinzusetzen und sagen, dann höre ich meinen Tinnitus erst gerade. Und ich meine, ist dann vielleicht Meditation, Achtsamkeit, all das, ist das überhaupt für jeden auch etwas?
Also ich würde sagen, es gibt für jeden so einen eigenen Weg. Jeder muss selber herausfinden, was für ihn am besten ist. Für manchen ist ein Waldspaziergang vielleicht effektiver. Für jemand anderes ist es die Meditation und für jemand anderen ist es dann das Yoga. Das muss halt jeder für sich so ein bisschen herausfinden, was einem hilft, wie man herunterkommt. Und ich finde es halt auch sehr gut, dass also vielleicht, dass man zuerst in die Bewegung geht, vielleicht spazieren geht oder eine Gehmeditation macht, weil dann kann man durch das Bewegen kann man oft noch sehr viel verarbeiten und man kommt dann so langsam zur Ruhe. Oft, wenn man noch so gestresst ist und dann sich direkt hinsetzt, dann fällt es einem oft schwer, sofort abzuschalten. Also deswegen finde ich so, durch die Bewegung dann erstmal ruhiger werden und danach in die Meditation hineingehen, finde ich da einen ganz guten Weg. Aber es ist auf jeden Fall nicht so leicht im Alltag, ja, weil man halt eben die ganze Zeit mit Reizen überflutet wird und genau, aber ich kann wirklich jedem nur empfehlen, dass man sich die Zeit auch nimmt für sich, genau, also ja.
Das heißt, Sie sind mehr zur Ruhe gekommen darüber?
Auf jeden Fall, ja.
Und jetzt würde ich gerne, ja, Sie wollen noch was sagen, Herr Fischer?
Ja, also man kommt mehr zur Ruhe und man ist auch klarer, ich würde auch sagen leistungsfähiger und glücklicher, ja.
Carola Kleinschmidt vom NDR in Hamburg aus dazugeschaltet. Sie beschäftigen sich ganz doll sozusagen als Expertin mit Burnout-Prävention. Jetzt haben wir eben schon gehört, Herr Fischer sagte, das muss auch jeder für sich selber so ein bisschen herausfinden, was da so der richtige Weg ist. Wie sehen Sie das? Welchen Stellenwert haben Meditation, Achtsamkeitsschulungen bei der Stressprävention?
Auf jeden Fall entdecken das immer mehr Menschen, dass das hilfreich ist, wenn man Techniken kann, wie Meditieren oder eben Achtsamkeit oder Yoga, dass das auf jeden Fall ein super Vehikel sein kann, um wieder in so eine Art Schwingen zu kommen. Also wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, ich gehe ja dann in Unternehmen und ich spreche mit Leuten, die vielleicht noch gar keine Berührung mit diesem Thema haben, Achtsamkeit, wie kann ich meinen Stress steuern, aber die natürlich extrem Stresserfahrungen haben. Und da ist oft der allererste Schritt, überhaupt erst zu entdecken, ach so, gesunde Balance oder Wohlgefühl, Zufriedenheit, Neugier, Freude, das stellt sich eigentlich nur ein, wenn ich energetisch im Schwingen bin. Also wenn ich zwischen An- und Entspannung hin und her pendeln kann und nicht nur in der Anspannung bin. Das ist ganz vielen nicht klar. Und nach dieser Erkenntnis fragen die Leute natürlich, ja gut, wie kann ich denn in diese Entspannung vielleicht auch willentlich gehen? Und dann kommen diese Techniken zum Zuge.
Das heißt, diese Übungen, die wir eben auch schon gehört haben, auch selber gerade eine mitgemacht haben, die Achtsamkeitsübung, das heißt, sowas wird dann plötzlich wichtig.
Auf jeden Fall erkennen dann die Leute auf einmal diesen Sinn, ne? Viele kennen ja natürlich, also jeder Mensch kennt Entspannung, sagen wir mal ganz schlicht beim Sex oder beim Schlafen, ne? Das kennt jeder. Dann erinnern sich die Leute auch ganz häufig, ja stimmt, im Urlaub, wenn ich einfach so spazieren gehe und eigentlich kein Ziel habe, dann komme ich auch innerlich so zur Ruhe oder vielleicht beim Gespräch mit guten Freunden fühle ich mich danach so geerdet. Also diese Gefühle kennen die Menschen in Ansätzen, natürlich, aber wenn sie so gestresst sind, haben sie keinen Zugang mehr dazu. Sie denken, das kommt von alleine, wenn ich alles erledigt habe, was zu erledigen ist. Mhm. Bloß das wissen wir ja in unserer modernen Welt, also alles erledigt ist, wenn wir tot sind. Ne? Das passiert einfach nicht.
Das heißt, wir müssen selber strukturieren und selber für die Entspannung sorgen, auch im Arbeitsalltag.
So erlebe ich das auf jeden Fall in den Firmen, dass das die große Herausforderung ist für die Menschen. Und man hat dann oft so, wird dann gefragt, ja, warum ist das jetzt so? Die Leute früher haben doch auch viel getan, ne? Also die Nachkriegsgeneration hat unheimlich viel geackert. Und dann haben wir auch so gemeinsam so ein bisschen darüber nachgedacht oder ich habe dann auch mit Historikern gesprochen und dann merkt man, naja gut, da gab es ja zum Beispiel natürlich die Kirche, also das gab es ganz lange. Sonntags ging man in die Kirche und ob man da jetzt gebetet hat oder einfach nur mal vor sich hingedacht hat oder einfach nur gepennt hat oder beim Singen zur Entspannung kam, das ist ja jedem freigestellt gewesen. Aber es gab den heiligen Feierabend, es gab ganz klare Arbeitszeiten, also es gab viel mehr Struktur von außen, die dieses Schwingen zwischen An- und Entspannung für uns gemacht hat. Und jetzt, so sehe ich das auf jeden Fall, ist das immer mehr uns zugewachsen. Also im Prinzip im Schlepptau mit den Freiheiten, die wir dadurch ja auch gewonnen haben. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht mehr dieses enge Korsett, was man vielleicht noch vor wenigen Jahrzehnten hatte.
Aber ist es nicht gerade auch am Arbeitsplatz, da hört man ja einfach auch immer wieder, oder das ist ja de facto auch so, dass der Druck enorm gestiegen ist. Mhm. Und nicht nur durch die Digitalisierung, sondern einfach auch, weil mehr bewältigt werden muss. Arbeitsverdichtung nur als Stichwort. Das heißt, muss man sich dann allein gegen das stellen, was da an Erwartungen im Raum steht?
Das ist immer eine interessante Frage, ne? Also man kann sagen, vom Arbeitsschutz her gibt es natürlich Vorgaben. Es gibt das Recht auf Pausen. Es gibt auch zum Beispiel das Recht, dass man nicht so viel Arbeitsbelastung erleben sollte, dass sie einen krank macht. Es gibt sogar in Unternehmen die Möglichkeit, Überlastungsanzeigen zu machen beim Betriebsrat, bei der Personalabteilung, wenn man merkt, man hat viel zu tun. Also es gibt von außen diese Strukturen, gibt es. Das Arbeitsschutzgesetz ist eigentlich ziemlich gut. Aber wir sind heute dadurch, dass wir in der individualisierten Welt auch häufig oder fast immer eigentlich unseren eigenen Maßstab damit reinnehmen, zum Beispiel in die Arbeit. Wir wollen die Sache gut machen, ne? Oder wir wollen noch was Kreatives da drin haben oder verlangt ja auch ganz viele Arbeit. Wir wollen die gute Beziehungen haben. Gibt es so eine Verführung, dass man diese innere Getriebenheit viel stärker, dass man der viel stärker folgt als zum Beispiel so einer gesunden Balance, dass man wirklich seine Mittagspause macht, dass man auch irgendwann Feierabend macht. Das ist heute einfach die Schwierigkeit. Und wie Sie sagen, von außen wird das noch zusätzlich in vielen Unternehmen getriggert. Manche Unternehmen denken inzwischen auch um. Und dann merkt man zum Beispiel, sobald der Chef Mittagspause macht oder der Chef begrüßt, dass die Leute, ich sag mal, kurze Pausen machen oder auf dem Flur auch mal über Privates reden, verändert sich die ganze Unternehmenskultur. Sobald es erlaubt ist zu sagen, Chef, hier komme ich nicht weiter, was soll ich tun, hilf mir beim Priorisieren. Sobald sowas möglich ist, sinken die Stresserlebnisse und die Menschen fühlen sich nicht mehr so belastet.
Mich würde interessieren, wie unsere Hörerinnen und Hörer mit Stresssituationen umgehen, welche Entspannungstechniken Sie favorisieren. Rufen Sie uns gerne jetzt an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, und dann können wir ja Sie direkt in die Sendung mit hineinnehmen. Ja, und da sind wir wieder in Campus und Karriere. Heute Mittag reden wir darüber, inwiefern gezielte Strategien uns mit Stress besser umgehen lassen können. Und Gerhard Plenz hat sich gemeldet aus Oldenburg und er schreibt, er ist Fahrradmonteur und kann sich seine Arbeit relativ frei einteilen, aber am meisten erholt er sich beim Weihnachtseinkauf. Das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht. Frau Krudrup, wie sehen Sie das? Ist das eher ungewöhnlich, dass man sich beim, oder ist das durchaus denkbar, dass man sich beim Weihnachtseinkauf, ich assoziiere damit eher, dass man eben eher im Trubel untergeht.
Ja, genau. Ich meine, ich finde es eine ungewöhnliche Art, sozusagen sich so zu entspannen, aber es Aber letztendlich ist es ein wunderbares Beispiel dafür, dass unsere innere Haltung entscheidend ist. Also wenn ich den Weihnachtseinkauf mache und getrieben bin und dies und jetzt noch dieses und das noch und habe ich das nicht vergessen und ich, dann bin ich richtig im Stressmodus. Aber ich kann den auch machen und denke, ah, wie schön und jetzt kaufe ich ein Geschenk und ich mache eine Freude damit und ich trinke zwischendurch einen Kaffee oder einen Tee und das ist eine ganz andere innere Landschaft, die dieses Ereignis zu einem entspannten Ereignis, zu einem freudigen Ereignis macht. Und ich finde es ein tolles Beispiel. Das ist das, was wir mit der Achtsamkeit üben, zu schauen, wie ist gerade meine innere Haltung dazu? Ich kann mich selber zusätzlich stressen und ich kann es irgendwie, Achtsamkeit würde ich sagen, im besten Fall ist, habe ich eine Wahlmöglichkeit.
Mhm. Frau Kleinschmidt, sehen Sie das ähnlich?
Ja, ich glaube, lustigerweise geht's mir genauso wie diesem Fahrradmonteur. Und ich habe mich auch gefragt, was ist das denn, dass mich das dieses Jahr gar nicht stresst? Und für mich war wirklich der entscheidende Moment, dass ich so ein großes Gefühl hatte von, die Weihnachtseinkäufe sind eigentlich eine Gelegenheit, das Jahr nochmal so Revue passieren zu lassen und mit Dankbarkeit eigentlich jedem zum Abschluss des Jahres so ein kleines Geschenk zu überreichen. Und das hat ganz viel verändert, ne? Weil dann ist es eben nicht das Rumgerenne und ich muss noch dies und jenes und Zelles, sondern es ist wirklich eher so ein freudvolles Aufstöbern von Geschenken. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das dem Anrufer genauso ging. Aber letztlich im Kern ist es die Haltung. Ich finde halt manchmal die Achtsamkeitswortwahl ist schon so, dass man ein bisschen erst da reinkommen muss, um das zu verstehen. Und das ist, glaube ich, manchmal das, was schwierig macht, das so zu transportieren. Jeder, der in einem Achtsamkeitskurs war, merkt dann, ach so, das sind natürlich alles Sachen, die kenne ich eben in Facetten, aber ich habe noch nie gelernt, das für mich aktiv einzusetzen. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es sogar mehr, wie soll ich sagen, mehr Übersetzung so in so Alltagssprache gibt, ne? Damit die Leute da noch einfacher drauf zugreifen können. Aber klar, was letztlich die Haltung, ne, wenn man das so möchte, ist das Entscheidende.
Herr Tasch hat sich gemeldet aus Hannover und er schreibt, das geht ein bisschen in die Richtung wahrscheinlich auch mit der Wortwahl. Wo gibt es eigentlich diese Kurse? Wie kann man das machen? Wo kann man das machen? Gibt es das nur in Köln und gibt es da Altersgrenzen? Wie kommt man daran sozusagen?
Ja, also das ist allen Menschen zugänglich. Und es gibt den MBSR-Verband und der hat eine Webseite. Wenn man da drauf schaut, dann ist nach Städten sortiert, wo finde ich einen zertifizierten MBSR-Lehrer oder Lehrerin. Und und einfach in den einzelnen Städten auch zu gucken. Also es gibt mittlerweile fast in jeder größeren, mittleren, großen Stadt gibt es MBSR-Kurse.
Also wenn man das bei Google eingibt, dann kommt man auf jeden Fall weiter.
Ja, ja.
Peter Bayer aus dem Taunus hat sich gemeldet. Hallo, Herr Bayer.
Guten Tag.
Herr Bayer, sind Sie da?
Ja, ich bin da.
Gut. Sie haben sich gemeldet, weil Sie uns beschreiben wollen, wie Sie Entspannung finden.
Ja, ich biete das noch an. Wir gehen also genau den anderen Weg, rückzugsmäßig, weil es ja zurzeit in der ganzen Welt, nicht nur bei uns, ein Trend, alles mit Achtsamkeit und Yoga und Kuschel und allen möglichen zu kurieren. Wir gehen da genau den anderen Weg. Wir sagen, der Mensch ist eigentlich nicht dazu geboren, vor allen Dingen ist er nicht dazu geboren, den ganzen Tag bewegungslos vor dem Computer rumzusitzen und zu telefonieren, sondern der Körper wird völlig es ist völlig, völlig vernachlässigt. Und deshalb ist es wichtig, sich auf die Körperfunktion, also nicht nur einmal am Tag joggen, sondern den Körper richtig hart zu stählen und auch die ganzen Aggressionen rauszulassen. Denn da bauen sich Aggressionen auf und die müssen wieder raus. Ja? Mhm. Gibt es bei uns ein spezielles Training und die Leute fühlen sich alle pudelwohl, die das machen.
Wer ist wir, Sie, Herr Bayer? Sie sprechen die ganze Zeit von wir. Wer?
Ja, wir haben so eine Truppe, so ein Kurs kann man sagen, wo das trainiert wird.
Mhm. Das heißt, Stellen gehört sozusagen für Sie mit dazu, um Entspannung zu finden.
Ja, denn das gehört erstmal, das ist wie ein Blitzableiter, der ganze Aggression. Schauen Sie mal, wir waren ja früher Menschen, die in der Natur draußen rum und haben, was weiß ich, die wilden Tiere und die Feinde und alles abgewehrt. Und wir haben natürlich, wenn wir uns angegriffen fühlen, auch verbal, dann haben wir ein Aggressionspotenzial in uns und auch, wenn Sie so wollen, auch den bösen Killerinstinkt. Das ist aber alles ganz normal, ja. Hm. Und das muss man alles wieder abladen. Deshalb haben wir einen Kurs und da ist auch Kampfsport mit dabei und solche Techniken.
Okay.
Und man muss natürlich auch wissen, also es ist nicht die Seite, man muss natürlich auch wissen, das weiß man von Clausewitz, Wellington und Moltke, when to retreat und wenn man sich zurückziehen muss und when to attack, ja.
Hm.
Und,
okay.
Und man soll auch ruhig mal die Aggression in der Company rauslassen, ja. Denn da kommen die meisten Krankheiten her. Das sind alles physiosomatische Krankheiten.
Dankeschön, Herr Bayer, dass Sie uns Ihren Beitrag geleistet haben. Ich würde gerne mal die Frage bzw. Ihren Beitrag und Ihre Anregung an Herrn Frey weitergeben. Herr Frey, wie sehen Sie das? Entspannung, da müssen wir erstmal richtig unseren Körper stehlen und ein bisschen Aggression rauslassen und dann können wir erst meditieren.
Also der Beitrag hat schon etwas Richtiges. Ne? Also ich würde es jetzt nicht so nur in Richtung Kampfsport sehen, aber es ist gar nicht so falsch. Also es gibt für unsere Begriffe verschiedene Formen auch von Meditation. Also stilles Sitzen ist eigentlich wirklich nur einen. Da gehört Yoga dazu, gehören Tai Chi und alle Bewegungsmeditationen dazu, die auch den Körper von vornherein immer mitnehmen. Das kann auch sehr ruhig sein, aber der Körper ist tatsächlich immer dabei. Was ich am Anfang auch schon sagen wollten, Meditation ist eigentlich immer die Einheit von Geist und Körper finden. Und wir dürfen weder das eine noch das andere vernachlässigen. Also deswegen ist zum Beispiel eine Mischform, wo man erst Bewegungsübungen macht, also durchaus meditativer Art wie Yoga, Tai Chi etc. und dann in die stille Meditation geht, etwas sehr Förderliches. Also gerade diese Kombinationen, die das führen wir übrigens auch an unserer Hochschule immer durch, in verschiedenen Varianten.
Also es geht darum, auch eine Kombination zu finden, sage ich jetzt mal, aus Aktion des Körpers, auch mal Aggressionen durchaus auch rauslassen können. Und auf der anderen Seite sie aber ja auch innerlich sozusagen den Geist innerlich so zur Ruhe zu bringen.
Also es ist sozusagen ein gestufter Prozess. Ne? Also es ist natürlich erstmal förderlich, zum Beispiel, wenn ich meinen Körper ziemlich fordere, auch da Aggression ein bisschen rauslasse. Aber Meditation ist natürlich mehr. Ne? Da werde ich in die Stille gehen und erkennen, ne? Jetzt ist ein Gefühl Aggression oder Angst oder Stressen. Und indem ich das sehe, indem ich das beobachte und ein Stück weit loslasse, komme ich da auch ein Stück weit von weg. Ne? Es ist eben nicht mehr wie vor einer Million Jahren, dass um die Ecke der Tiger setzen und die Stresshormone ausgeschüttet werden und ich wegrennen muss. In der Situation bin ich ja meistens nicht. Ne? Also wenn unsere Studierenden vor einer Klausur oder vor einer wichtigen Studienarbeit sind oder vor einem Examen und in Stress geraten, dann sollen sie sich eben angucken, was ist das? Hm. Stress, Angst. Ne?
Aber
und
eben,
dann
wenn ich den
halt
Herrn
ruhig.
Bayer, Entschuldigung, wenn ich dazwischen
ja,
gehe, aber
ja?
wenn ich Herrn Bayer richtig verstanden habe, dann sagt er, wir haben das ja trotzdem in uns, auch wenn das lange vorbei ist, diese Zeit, dass wir jagen gehen mussten, aber trotzdem ist das ja doch noch in uns als Menschen, in unserem Körper noch verankert. Was sagen Sie denn dazu?
Deswegen ist die zweite Schiene unseres Meditationsprogramms an der Hochschule nicht nur Stressreduktion, größere Ruhe, sondern eben ein Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinsänderung. Also das führt auch zu anderen Kompetenzen. Also wenn ich beobachten kann, es ist ein negativer Gedanke, wenn ich beobachten kann, das ist jetzt Stress, das ist Angst, dann bin ich ein Stück weit weg davon und dann kann ich auch mich umentscheiden und das ist durchaus was anderes. Also insoweit glauben wir schon an die Evolution auch unseres Bewusstseins, nicht nur unseres Körpers.
Mhm. Frau Krudow.
Genau. Und
ja. Also ich würde da zustimmen. Also es ist das, was wir eben mitbekommen, was der Hörer auch eben gesagt hat, ist diesen Autopiloten, nennen wir das. Also so wie unser Gehirn gebaut ist, sind einfach diese Stressreaktionen vorgegeben. Wenn wir jetzt mit Achtsamkeit, Bewusstheit dabei sind, dann können wir das bemerken. Ne, genau so. In welchem Zustand ist Körper, Geist und Emotion, diese drei Felder? In dem Moment habe ich ja vielleicht eine Möglichkeit zu wählen, also zu sagen, ja, und ich gehe jetzt in den Wald und renne oder ich schlage in den Sandsack oder mache was, weil ich merke, da gibt es diesen Impuls und das ist gut. Und ich kann wach dabei sein. Also ich bin nicht gesteuert vom Gehirn, sondern ich das, was wir üben, ist wirklich zu schauen, Bewusstheit da zu haben und wählen zu können, zu schauen, mit mehr Verstehen, was ist eigentlich heilsam, wohltuend, was hilft mir, um eben gesund und präsent sein zu können.
Frau Kleinschmidt, geht es denn auch darum, sich mehr zu stählen? Also das, was wir eben gehört haben?
Ja, das ist ein schönes Wort. Ne? Also was ich immer wieder mitbekomme, es gibt ja zum Beispiel sehr viele Menschen, die sich gestresst fühlen und die dann genau das Joggen oder Sport wählen, um den Stress loszuwerden. Das funktioniert ja auch, das ist ja rein. Ich bin ja Biologin, das heißt, ich habe mir das genau angeguckt. Und natürlich, wir verbrennen, wenn wir uns dann bewegen, das Cortisol, die Stresshormone. Das ist quasi ja dieser Mechanismus, den uns die Evolution mitgegeben hat. Ich denke, das Problem dabei ist, was auch Frau Krudow immer wieder betont, es gibt dann wenig Wahlmöglichkeiten. Also ich kann nicht um den Block rennen, wenn ich gerade gestresst bin, weil mein Chef mich kritisiert hat. Was mache ich dann? Dann hebe ich mir das bis abends auf und gehe dann zum Boxen. Das kann ich natürlich machen, aber es wird meinen Alltag vielleicht nicht unbedingt verbessern. Und was man ja zum Beispiel interessanterweise sieht, ist, dass unglaublich zugenommen hat die Sportverletzungen, weil wahnsinnig viele Leute eben versuchen, dem Stress davon zu laufen und dabei aber mit dem gleichen Leistungsgedanken losgehen, wie sie eben sonst auch ihr Leben meistern und dann über die Belastbarkeit ihres Körpers total hinweg. Also, was soll ich sagen, es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall, sich zu stählen natürlich und viele Menschen haben wahrscheinlich auch weniger Stress, Stabilität, weil sie körperlich so schlaff sind vielleicht. Aber ich denke, es ist nicht der einzige Weg.
Von Jena aus ist mit uns jetzt verbunden Benjamin Böber. Er ist Studierender der Ethik und Konfliktmanagement und hat auch Mindfulness-Based Student Training gemacht. Was gehörte denn da genau dazu, Herr Böber?
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank. Ja, genau. Wir haben im Prinzip auch mit Achtsamkeitselementen, wie sie im MBSR benutzt werden, gearbeitet und sind im Prinzip über 14 Wochen in der Gruppe zusammen durch die verschiedenen Module gegangen, haben auch die Sitzmeditation praktiziert. Wir haben gemeinsam achtsames Yoga gemacht, wir haben die Gehmeditation gemacht und den Bodyscan gemacht und das Curriculum eben drumherum auch um das Thema Stress aufgebaut. Natürlich auch speziell zum Thema, was betrifft die Studierenden, also solche Sachen wie Konzentrationsfähigkeit und wie kann ich vielleicht mich weniger an den Gedanken anhaften und auch vielleicht an Emotionen eben nicht mehr so stark anhaften, wo eben auch gerade so das Thema Prüfungsangst oder vielleicht auch Versagensängste mit aufgekommen sind, dass man einfach auch so ein Werkzeug ein bisschen bekommt, damit besser umzugehen und besser klarzukommen ist.
Und das hat funktioniert?
Tatsächlich muss ich sagen, für mich hat das wirklich wunderbar funktioniert. Also ich habe das schon nach kurzer Zeit gemerkt, Konzentrationsfähigkeit ist gestiegen und ich hatte auch weniger Prüfungsängste dann tatsächlich. Und gerade mündliche Prüfungen sind dann immer noch mal so ein heikles Thema gewesen, zumindest für mich persönlich. Und ich habe durch die Praxis da tatsächlich auch eine Besserung verspürt. und bin einfach mit der Situation auch anders umgegangen.
Mit Praxis meinen Sie, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu übersetzen, Yoga-Übungen, Meditationsübungen, die Sie täglich machen?
Genau, genau. Eben im Prinzip die Anleitung, die wir da bekommen haben. Mhm. Als Digitalisat letztlich konnten wir dann uns das jederzeit, wenn wir das wollten, konnten wir das dann in unseren Alltag mit einbauen oder eben auch nicht. Das war uns dann ein bisschen freigelassen. Und ich habe das dann nach dem Kurs auch so weitergeführt und es hat mich sehr gut durch mein Studium bringen können, sage ich mal.
Das heißt, bei Ihnen hat das...
noch mal fragen?
Ja, klar.
Ja, genau. Also ich wollte einmal nach Jena fragen. Also ihr macht ja dann auch dieses Mindful-Based Student Training und ich wollte fragen, ob du Meditation als einen wichtigen oder essentiellen Bestandteil auch der Bildung sehen würdest, dass es eigentlich alle Studenten auch so miterleben sollten oder was hältst du davon?
Bin ich definitiv ganz bei dir. Ich habe sehr, sehr schöne Erfahrungen machen können während meiner Masterarbeitsphase, dass ich zum Beispiel eben auch nochmal einen anderen Blick auf die Sachlage bekommen habe, wenn ich zum Beispiel eben aus einer Meditation herausgekommen bin und habe dann nochmal auf das Problem geblickt, sodass ich auch weniger denselben Weg immer gehen musste, sondern auch mal andere Blickwinkel einnehmen konnte. Und das war ein sehr, sehr wertvoller Moment für mich. Auch eine andere Sache, so Sinn für Ästhetik einfach zu entwickeln. Also für Momente, Spaziergänge im Wald zum Beispiel, habe ich viel intensiver wahrnehmen können, auch viel mehr genießen können und dadurch auch letztlich mehr Entspannung finden können. Und was ich sehr, sehr spannend noch fand zum Thema auch Sport, dass gerade durch Meditation im Vorfeld, vor dem Sport, mein Flow erleben, also so diese Leichtigkeit, die man im Sport manchmal spürt, wenn man zum Beispiel joggt oder sowas, dass die viel schneller eingetreten ist und dass ich daran auch einfach viel mehr Spaß hatte und dass es dann nicht mehr nur so ein Mittel zum Zweck war, sondern einfach so ein Selbstzweck geworden ist und dass es mir dann einfach die Dinge mehr Freude gemacht haben. Ja.
Herr Böber, was mich interessieren würde, sehen Sie sich als typisch als Studierender, bei dem das so gut anschlägt, wie Sie das beschrieben haben, dieses Training? Oder ist das vielleicht auch nicht was für jedermann oder jede Frau?
Das ist definitiv erstmal eine kleine Überwindung für jeden, denke ich, sich darauf einzulassen. Weil am Anfang ist es ja doch erstmal so, was ist das? Ich kenne das nicht und es ist neu und es ist irgendwie anders und es gehört ja jetzt nicht so normalerweise in den Alltag dazu. Die Leistungsgesellschaft ist jetzt eigentlich ja nicht so gepolt, schon von den Schulzeiten aus gesehen, dass wir irgendwie Ruhe finden und zu uns selber finden können. Und deswegen war das schon erstmal so ein bisschen schwierig, auch dieses sich wirklich mal so eine Dreiviertelstunde hinzusetzen und im Sitzen dann zu meditieren, da kommen Schmerzen auf, da schläft das Bein ein und sowas, das ist unangenehm am Anfang. Aber das sind Dinge, mit denen man lernt umzugehen und wenn man an solchen Sachen dranbleibt, dann hat es einen sehr, sehr wertvollen Effekt für einen persönlich eben auch. Also man kann in der eigenen Persönlichkeit auch extrem reifen dabei. Ob es natürlich wie jedermann ist, ist eine ganz andere Frage, ja.
Muss wahrscheinlich einfach jeder ausprobieren. Frau Krudup.
Ganz genau.
Ja, ich bin ja auch in dem Jena-Projekt oder Dünger-Projekt mit beteiligt, in dem, was an der Hochschule läuft. Und wir haben da eben eine Zertifizierung von Hochschullehrenden auch gehabt, wo es darum ging, erstmal, dass sie selber als Hochschullehrende für sich Achtsamkeit praktiziert haben, eine eigene Praxis aufgebaut haben und gemerkt haben, sie selber profitieren für sich von der Praxis. Nicht nur formale Praxis, sondern auch die Übertragung in den Alltag, Berufsalltag. Und im zweiten Schritt war dann die Idee oder der Wunsch, Motivation, diese Haltung mit in den Hochschulalltag hineinzunehmen. In die Lehre, in die Vorlesung, Seminare, in die Gremienarbeit. Und was ich jetzt, die Projekte laufen, ja, das eine Projekt seit 2015, das andere seit 2018, was einfach spürbar ist, und das knüpft ein bisschen an, was Benjamin eben gesagt hat, dass eine völlig andere Beziehung passiert. Also, dass Lehrende wieder Interesse haben, wer sitzt vor mir, dass Lehrende und Studierende wieder mehr mit sich selber in Kontakt kommen. Und ich würde das bezeichnen als Forscher, Forscherin in eigener Sache. Also darum passt es wahnsinnig gut an die Hochschule, wirklich als Persönlichkeits, Entwicklung und ich würde sagen auch Geistesschulung.
Eine Hörerin hat uns noch geschrieben aus Dresden und sie sagt, sie würde sehr gerne in Teilzeit als Ingenieurin arbeiten, aber der Chef macht das nicht mit. Man wird quasi in Stresssituationen gedrängt. Also ich meine, diese Situationen gibt es ja auch. Frau Kleinschmidt, das ist Ihnen wahrscheinlich auch schon öfter begegnet. Ne? Mhm. Haben Sie dann einen Tipp für Menschen, die in diesen Situationen sind?
Ja, also das ist ja wirklich so, dass die Leute zum Teil schon viel weiter sind als dann die Strukturen der Unternehmen. Ich kenne natürlich jetzt die Hörerin nicht, aber was wir in unseren Seminaren immer wieder erarbeiten, ist, dass man einmal guckt, kann man nicht das trotzdem durchsetzen, auch wenn der Chef das nicht möchte, kann man vielleicht mit dem Kompromiss finden, vielleicht arbeitet man nicht mehr 35 oder 38 Stunden, sondern 30, aber vielleicht auch nicht die 25, vielleicht kann man auch sowas machen, wie man hat noch die volle Stelle, aber 2 Tage Homeoffice, also dass man da Freiheitsgrade gewinnt und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, was noch hinter diesem Stressthema liegt, das heißt natürlich, dass man sich mit Konflikten beschäftigen muss. Also mein persönliches Interesse an meine Balance ist häufig ein anderes oder steht in Konflikt mit dem Interesse der Menschen, die irgendwas von mir wollen. Und da haben natürlich in unserer Gesellschaft dieses Nein sagen jetzt mal als übergeordneter Begriff nicht so besonders gut angesehen. Und da zum Beispiel kann natürlich Achtsamkeit dann unheimlich helfen, sich anzuschauen, was hält mich denn ab? Was ist denn so schlimm daran, wenn mein Chef dann vielleicht da nicht super happy mit ist, aber mein Gott, nach 3 Monaten hat er sich dran gewöhnt. Ne? Oder wenn es gar nicht geht, ey, es gibt einen Fachkräftemangel, vielleicht gibt es neben der Firma, wo ich gerade arbeite, eine tolle Firma, bei der das völlig in Ordnung ist. Also, aber das hat ja gerade der Student so schön gesagt, diesen frischen Blick, dass man auch das Problem vielleicht von der anderen Seite sieht und neue Möglichkeiten sieht, das kann Meditation ermöglichen. Sonst glotzt man doch oft immer mit dem Gleichen, oh, das darf ich nicht, das will der Chef nicht und bleibt da drin hängen und gar nichts bewegt sich.
Man bleibt sozusagen in den eigenen Mustern haften. Mhm. Thomas Geißler ist jetzt mit uns verbunden. Grüße, Herr Geißler. Wie finden Sie Entspannung?
Moin, hallo. Wie Entspannung? Ja, braucht man ab und zu. Ne? Aber ich fand es interessant, was ich jetzt die letzte Zeit oder die letzten 20 Minuten gehört habe. Ich bin mittlerweile 49 Jahre alt und arbeite mittlerweile im Außendienst seit über 7 Jahren. Und vorher war ich in der Gastronomie. So, und genau das, was ich jetzt zum Sport gehört habe, war relativ interessant. Ich habe nämlich immer in meiner Mittagspause trainiert, teilweise 2 Stunden. Kraftsport im Bereich Powerlifting und eigentlich immer auf mehr wie 100% vom Trainingseffekt her. Das heißt, ich bin auch rumgelaufen mit 1,77 Meter, 96 Kilo, ohne dass ich dabei fett war. Und der Stressfaktor ist schon deswegen runtergegangen, wo ich einfach merken musste, Menschen gehen mit einem anders um, wenn man breit ist. Wenn man dicke Arme hat, hat man automatisch Ruhe. Das entspannt ungemein. Man kommt in viele Stresssituationen gar nicht rein. Gerade Gastro, wenn man direkt im Servicekontakt ist, ich habe als Restaurantleiter gearbeitet, als Restaurantdirektor, Sommelier. Es gibt gewisse Situationen, die Kollegen erzählen oder von denen man liest, in Blogs etc. Die gibt es für einen nicht. Mhm. Weil es muckst einfach schon einmal keiner. Das heißt, es nimmt schon mal ganz viel Stress weg. Das nächste, was ich sagen muss, wenn ich dann höre über Sport, wenn ich einen leistungsbezogenen Menschen habe und sage zu dem, das soll Sport machen, dann würde er auch das leistungsbezogen machen. Denn der Mensch ist ja eigentlich für höher, weiter, schneller gebaut, gemacht. Das ist unsere Evolution. Das heißt, ein Sport zur Entspannung ist für mich eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil wenn ich Sport mache, dann 100% oder gar nicht. Ich könnte auch nie Yoga oder sowas machen. Ich würde wahrscheinlich nach 10 Minuten wäre ich richtig gestresst. Also so richtig gestresst. Das wäre dann ein Problem fürs Yoga-Lehrerlein. So, jetzt bin ich im Außendienst. Ich fahre im Jahr 70.000, 80.000 Kilometer. Ich war dieses Jahr unter anderem in Amerika, um mir anzugucken, wie die dort arbeiten in dem Job. Ich finde es überhaupt nicht stressig. Ich mache 90 Events im Jahr nebenher.
Okay, das ist prima, Herr Geißler.
Nicht. Ich habe eine super Beziehung zu meinem Chef, zu meiner Chefin, habe jetzt mittlerweile meine Lebensgefährtin mit dem Job reingeholt. Und ich denke mal, bei vielen Leuten liegt es auch das, tut doch einfach das, was ihr wollt. Wenn ich sehe, Facebook am Freitagabend, am Montagmorgen, boah, das Wochenende ist vorbei, das Wochenende war zu kurz, ich bin noch nicht mit Wochenende fertig. Leute, denkt mal drüber nach, ob der Job, den ihr habt, den Arbeitsplatz, den ihr habt, der richtig für euch ist. Ändert was an eurem Leben. Ihr seid selber schuld und ihr seid alle alt genug, wir haben einen riesen Fachkräftemangel, dann müsst ihr da was ändern.
Herr Geißler, danke, dass Sie Ihre Erfahrungen mit eingebracht haben und hier allen Mut gemacht haben, über Ihr eigenes Leben nachzudenken, ob das so richtig ist. Es hat sich noch Herr Thiele aus Hamburg gemeldet und der schreibt, Achtsamkeit im Betrieb ist wichtig. Solidarität verbindet er damit, sich nicht nur auf sich selbst zu beziehen, sondern auch auf andere zu achten. Frau Krudow, ist das damit auch gemeint?
Ja, ich meine, das, was passiert, wenn wir im Stress sind, dass wir uns isolieren, weil wir das sehr persönlich nehmen und denken, ich habe diesen Stress, die anderen kommen alle zurecht. Und das ist natürlich, wenn das ein Klima ist, entsteht wieder die Verbundenheit zu merken, ich bin nicht alleine im Stress, sondern die anderen auch. Das nimmt schon mal viel Stress. Und dann zusammen im Sinne von vielleicht bessere Arbeitsbedingungen, sich zusammenzuschließen und Gemeinsames zu unternehmen, ist wunderbar.
Mhm. Yvonne Lösch meint noch, Putzen aller Art ist Gymnastik und Kräftetraining. Das ist vielleicht auch etwas, was man tun könnte, anstatt Entspannung und Bewegung.
Ja, ich meine, das finde ich super. Man muss, also es gibt auch Naturtalente, würde ich sagen, also Menschen, die sehr gut im Kontakt mit sich sind. Und ich kann jede Arbeit nehmen, es ist wirklich die innere Haltung und mich daran freuen.
Danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben. Heute ging es um mehr Achtsamkeit, weniger Stress im Arbeits- und Studienalltag. Wir hatten eine ganze Reihe Gäste dabei. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Campus und Karriere geht für heute Mittag zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster.